Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Sie gehören mit zu den absoluten Problemfällen in den sozialen Medien. Deepfakes, täuschend echt aussehende Fälschungen, die entweder in Desinformationskampagnen für jede Menge Unruhe sorgen oder in kriminellen Cyberbetrugsfällen die Nutzer zu folgenschweren Handlungen verleiten. Bislang richtete sich das Augenmerk vor allem auf optische Täuschungen, sprich auf Bilder oder Videos mit künstlich generierten Konterfeis echter Personen. Zunehmend aber beschäftigt sich die Sicherheitsforschung auch mit akustischen Täuschungen. Sprachgeneratoren werden nämlich immer perfekter und können Stimmen sehr gut imitieren. ForscherInnen des Horst-Görz-Institutes für IT-Sicherheit an der Ruhr-Uni in Bochum haben dazu ein Projekt aufgelegt mit dem Ziel, Audio-Deepfakes erkennen zu können. Darüber sprach ich mit Lea Schönherr.
Bei uns war jetzt erstmal das Ziel, erstmal einen Datensatz zur Verfügung zu stellen. Sprich, wir haben Beispiele gesammelt von verschiedenen Methoden, die Deepfakes generieren. Und auch jeweils das eine Originaldatei, also eine echte Datei. Weil das Hauptproblem, jetzt zum Beispiel anders wie bei visuellen Deepfakes, ist, dass es einfach noch nicht oder kaum untersucht ist und es eben auch total wenige Datensätze gibt. Und solche Datensätze braucht man einfach, um dann mögliche Erkennungsalgorithmen zu testen und auch zu vergleichen. Wir haben insgesamt über 200 Stunden Sprache jetzt gesammelt. Ja, und die Hoffnung ist halt, dass das ein guter Anfangspunkt ist, um erstens Erkennungsalgorithmen einfach weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und auch andere noch zu motivieren, dann, dass man entsprechend andere Daten auch noch sammelt, um eben die Erkennung insgesamt einfach zu verbessern.
Sie selbst haben aber nicht nur diese Datensätze erzeugt, sondern Sie haben sie auch schon genutzt, um eben halt erste Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was Deepfakes von Originalen unterscheidet, oder?
Wir haben uns eben auch angeguckt, was so die Unterschiede sind zwischen dem Originalen und Deepfakes und haben eben festgestellt, dass im Frequenzbereich von den Audiodateien, dass es da eben schon Unterschiede gibt, vor allem jetzt in höheren Frequenzen. Und da scheint es einfach für so künstliche Generierungsalgorithmen einfach noch schwierig zu sein, das so nachzubilden, als wäre das das Original.
Das müssen Sie nochmal genau erklären. Was sind die charakteristischen Eigenschaften, die die Software-Tools zur Generierung von Stimmen tatsächlich anders machen als eine natürliche Stimme selbst?
Ein Punkt, der deutlich Unterschied ist, ist, dass teilweise in Originaldateien, da fehlen einfach Informationen ab und zu in bestimmten Frequenzen. Das ist einfach wie die Sprache von einem Menschen generiert wird. Und da gibt es eben teilweise Frequenzen, die nur sehr wenig Energie haben in dem Fall. Und wir haben eben festgestellt, dass sich Generierungsalgorithmen eben sehr schwer tun, genau diese Charakteristika nachzubilden, wo es eben Frequenzen gibt, die nur sehr wenig Energie haben. Und daran lässt sich das sehr deutlich unterscheiden.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat die menschliche Stimme ja kleine Makel, die man zwar nicht hört, die man aber auch nicht nachmachen kann. Und daran kann man Originale und Fälschung erkennen?
Im Moment ist das noch so. Also das fällt den Generierungsalgorithmen eben noch schwer, diese kleinen Makel auch nachzubilden.
Hört sich trotzdem sehr kompliziert an, als wenn es nur Spezialistinnen und Spezialisten tatsächlich könnten, Original und Fälschung zu unterscheiden. Oder kann man das auch so abfassen, dass man daraus eine Standardprüfung machen kann?
Nee, also das kann man auch gut standardisieren. Also die Algorithmen, die wir jetzt genutzt haben, also unser Code ist auch online zur Verfügung. Wenn man ein bisschen Fachkenntnisse hat, sollte man den auch gut nutzen können.
Solche Methoden, die darauf abzielen, dass man Veränderungen im Frequenzspektrum zum Beispiel feststellt, die hängen ja auch sehr stark davon ab, ob man das Signal tatsächlich so überträgt, wie es ist oder nicht. Und heutzutage werden ja vor allen Dingen in Computerübertragungen sehr viele Datenreduktionstechnologien eingesetzt. Die bekannteste ist MP3. Werden diese charakteristischen Eigenschaften einer Fälschung auch bei Datenreduktionsalgorithmen noch mit übertragen oder gehen die dann verloren und man hat keine Chance mehr, eine Fälschung zu erkennen?
Also wir haben jetzt nicht konkret jetzt MP3 getestet, aber was wir getestet haben, ist tatsächlich, was jetzt bei einer Übertragung über das Telefon passiert. Also da wird ja auch die Originaldatei komprimiert, damit man die leichter übertragen kann. Und konnten da tatsächlich feststellen, dass die Unterschiede erhalten bleiben. Also die Erkennung funktioniert in dem Fall sogar besser. Also wäre es mit den existierenden Generierungsmethoden jetzt eben kein Problem, dann auch im Telefonbetrugfall ist, einfach zu unterscheiden, ob das jetzt eine Originaldatei ist oder nicht.
Nun könnte man ja auch sagen, dass die Generierung von zusätzlichen Signalen bzw. die Veränderung von Frequenzanteilen in der Fälschung im Vergleich zum Original ein Fehler ist, den eben halt diese Fälschungssoftware noch macht. Gibt es da Tendenzen der Hersteller dieser Sprachsynthesesysteme, dieses Manko zu beheben und tatsächlich so weit zu gehen, dass man eben halt diese Unterschiede dann nicht mehr erkennen kann?
Ziel wäre jetzt von so Entwicklern von solchen Algorithmen eben, dass es eben wirklich ununterscheidbar ist, also dass es perfekt aussieht wie eine Originaldatei. Es ist halt erstmal nicht so einfach, das hinzubekommen. Ist auch die Frage, ob das überhaupt generell möglich ist, weil man hat halt immer nur wirklich ein Modell, was aber nie komplett alles abbilden kann. Was wir zum Beispiel auch beobachtet haben, ist, dass die Erkennung ziemlich gut transferieren kann zwischen verschiedenen Generierungsalgorithmen. Sprich, wenn wir jetzt Erkenner trainieren auf Daten von nur einer Generierungsmethode, dann ist es eben so, dass auch mit diesem Erkenner, der eben nur eine Generierungsmethode gesehen hat, wir auch gut andere Methoden oder Audio-Deepfakes erkennen können, die mit anderen Methoden erzeugt worden sind. Und was es eben heißt, ist, dass diese Charakteristika in diesen Audio-Deepfakes scheint irgendwie ein inhärentes Problem zu sein, was zumindest die aktuellen Methoden alle noch haben. Ziel wäre jetzt eben, wenn man solche Generierungsmethoden entwickelt, einfach zu schauen, ob man es hinbekommt, solche Charakteristika eben loszubekommen und da das Original besser nachzubilden.
Gut, das wäre aber eine Aufgabe, was eben mal tatsächlich, ja, zumindest die Hersteller dieser Software-Tools machen, um Deepfakes zu generieren. Die Frage ist, ob sie es machen wollen und unerkannt bleiben wollen oder ob sie tatsächlich das dann auch so lassen, damit man eben halt Deepfakes erkennen kann.
So ein kommerzieller Hersteller, dann geht es eher darum, dass es sich wirklich für einen Menschen ja gut anhört. Und wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, dass die Algorithmen alle, kann jeder benutzen, auch die Generierungsalgorithmen, die sind online verfügbar. Wenn man jetzt im Fall von einem Betrug schaut, dann würde natürlich der Betrüger eben schon eben wollen, dass es möglichst ununterscheidbar ist. Wenn er genügend Energie reinsteckt, dann versucht er vielleicht auch einfach, das System zu verbessern und die Schwächen loszubekommen.
Das war Lea Schönherr vom Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum über Deep Audio Fakes und wie man sie erkennen kann.